Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Julia Frisch, Redakteurin im Praxisressort und ich gehe heute mit IT-Experte Frank Nelles der Frage nach, wie sicher unsere Praxisverwaltungssysteme sind. Und wie erfahre ich, welche Sicherheitsstandards sie überhaupt erfüllen und wo sind die Einfallstore für Cyberkriminelle in den Praxen? Frank Nelles ist geschäftsführender Gesellschafter der Datalum X365 GmbH in Berlin. Anlass für unser Gespräch ist die Untersuchung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, besser bekannt als BSI, in der die Sicherheit von PVS unter die Lupe genommen wurde. Der Bericht dazu wurde im März veröffentlicht. Frank Nelles hat Betriebswirtschaft, Informatik und Jura studiert und war zudem 16 Jahre im Rettungsdienst aktiv. Er kennt sich also aus mit IT, Recht und der Gesundheitsbranche. Frank Nelles ist zudem EU-IT-Compliance-Manager, zertifizierter Datenschutzbeauftragter TÜV und Mitglied im Datenschutznetzwerk Berlin. Hallo Herr Nelles, ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch heute, denn Sie haben sich eingehend, und das darf man hier auch schon verraten, auch kritisch mit dem BSI-Bericht zur Sicherheit der PVS befasst. In einer Mitteilung zu dem Bericht betont das BSI, dass in allen PVS Schwachstellen gefunden wurden. Müssen jetzt in den Praxen die Alarmglocken läuten?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also wichtig ist, dass man sehr nüchtern darauf zugeht und sich anschaut, was man hat. Letztendlich muss man aus dem Bericht des BSI auch herausfiltern, dass wir hier nicht eine komplette Übersicht haben, sondern im Endeffekt erstmal 4 Praxissysteme, die wirklich getestet wurden, von 23 Mängel aufgewiesen haben. Nichtsdestotrotz heißt es natürlich, dass in dem Bereich doch einiges noch zu tun ist. Also man hat ja hier die ganzen Patientendaten, die man verwaltet. Und darauf basierend kann man davon sprechen, das ist ja das höchste Gut, dass ich als Praxisinhaber, dass ich als Praxisleitung habe und dass ich dann in einem System speichere, das mich digital unterstützt, wo ich ja eigentlich erstmal davon ausgehe, dass es sicher ist. Letztendlich wurden allerdings Lücken gefunden, die man in 9 Schwachstellenkategorien einteilen kann und die nicht unerheblich sind. Und es waren, wenn man das zusammenfasst, auch die größten, die am Markt gerade unterwegs sind.
Sie haben ja schon erwähnt, dass 23 PVS untersucht wurden und davon nur 4 dann nochmal tiefergehend. Wie aussagekräftig ist denn dann überhaupt eine solche Untersuchung? Kann man davon ausgehen, dass dann wirklich alle relevanten Schwachstellen gefunden wurden?
Ich würde sagen, dass es bessere und auch schlechtere gibt. So ist meine Erfahrung zumindest von dem, was ich aus meiner Tätigkeit in dem Bereich auch weiß. Letztendlich muss man aber sagen, relativ schnell gewachsen, den Anforderungen, die stetig steigen und den Wünschen, die die Patienten, aber auch die Ärzte an die Digitalisierung haben, dann angepasst und dann natürlich auch den ganzen Cybersicherheitsvorschriften, die wir jetzt haben, nicht nachgezogen. Und das ist, glaube ich, die große Thematik, die wir einfach haben, um dementsprechend das Ganze auch mit der Werthaltigkeit, die dahinter ist, zu betrachten.
Die 4 PVS-Hersteller, die eingehender untersucht wurden, weiß man denn, um welche Hersteller es sich da handelt? Können Sie uns da vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Naja, also sagen wir mal so. Letztendlich hat das BSI natürlich nicht veröffentlicht, wer es ist. Wenn man aber so ein bisschen reinschaut in die Systeme oder was getestet wurde, gibt es zum Beispiel ein System, das ist rein macOS, also sprich Apple. Und eigentlich gibt es in der relevanten Größenordnung nur einen Mitspieler. Das ist die Firma Tomedo, die rein auf Apple unterwegs ist. Und dann der größte, der unterwegs ist, ist eigentlich CGN nach wie vor mit vielen Systemen. Also es ist nicht immer nur ein PVS, sondern die haben in vielen unterschiedlichen Kategorien der PVS-Systeme. Und ich gehe davon aus, dass, wenn man den Bericht analysiert, dass man auf diese Systeme dann auch kommen würde von der Herstellerseite.
Lassen Sie uns auf die Schwachstellen zu sprechen kommen, die das BSI herausgefunden hat. Welche sind das denn? Oder kann man das, Sie sagten eben, es sind 9 Stück, die gefunden wurden. Welche sind denn die wichtigsten oder schwerwiegendsten Schwachstellen, die entdeckt wurden?
Also was ich an meiner Einschätzung am schwerwiegendsten halte, ist, dass es zum einen alte Schwachstellen sind. Also das sind im Endeffekt solche Themen wie Remote Code Execution, nennt man das. Das bedeutet, dass im Endeffekt ein Dritter über einen offenen Zugang aus dem Internet eigenen Schadcode implementieren könnte, der dann dementsprechend mit den Daten das macht, was der Angreifer möchte. Des Weiteren sind es dann Themen wie Private oder Privilege Escalation, dass ein normaler Benutzer, also Sie oder ich, wir könnten uns einfach in den meisten Systemen, und da kann man wirklich durchweg alle nennen, selber Adminrechte verschaffen. Ja, also wer ein bisschen tiefer drin ist, kann also kompletten Zugang haben, und ich möchte jetzt keinen unter Generalverdacht stellen, aber letztendlich kann ich mit so einem Adminrecht natürlich auch unbewusst Sachen machen, die dazu führen, dass Daten abfließen. Und dadurch habe ich natürlich da ein Thema, was wir letztendlich begleiten müssen. Der dritte Punkt ist dann ein sogenanntes SQL Injection Verfahren. Das ist schon ein uraltes Relikt aus dem Datenbankbereich, wo ich speziell auf einen SQL Server, der halt die Daten speichert im Hintergrund, zugreifen kann und bestimmte Befehle hineingeben kann und damit gebunden daraus wieder Daten bekomme, die ich eigentlich nicht haben dürfte. Dann sind es halt sogenannte veraltete Bibliotheken. Bedeutet, ich entwickle eine Software und arbeite zum Beispiel, wenn man das jetzt mal auf die Windows-Ebene ziehen würde, mit Windows XP-Bibliotheken. Gibt es so in der Art nicht, aber das wäre so ein Beispiel, obwohl wir mittlerweile bei Windows 11 sind. Das heißt, die Hersteller haben das nicht nachgezogen und haben das im Endeffekt in den Systemen drin gelassen und dann das Gleiche gemacht, was man Microsoft stetig vorwirft, nämlich dass man den ganz alten Kernel, also den zentralen Bereich im Betriebssystem, eigentlich nie großartig verändert hat. Und das sind natürlich Angriffslücken, die ich nutzen kann, wenn ich so ein bisschen weiß, wie ich da rankomme. Zumal auch 3 von den 4 Untersuchten direkt aus dem Internet offene Lücken hatten, wo ich dann als Dritter aus dem Internet auch in das System reinkommen konnte.
Welche Lücken sind das, wenn ich fragen darf?
Sie haben im Internet haben sogenannte Ports. Also wenn Sie auf eine Seite gehen, haben Sie oben in der Browserleiste ist im HTTPS genannt. Das ist zum Beispiel ein Port 443, über den Sie quasi dann mit dem System kommunizieren können. Und da gibt es so Ports, die nennen sich FTP, das ist dann 21 und 22. Und quasi wie eine Straße mit Hausnummern. Ne? Also wenn Sie ein Angreifer sind, schauen Sie halt an der Straße, welche Hausnummer hat die Türe offen stehen. Und durch diese Türe gehen Sie natürlich rein, wenn die offen steht. Und wenn dahinter noch kein Schloss ist, dann gehen Sie halt ganz rein. Und das ist im Endeffekt die Thematik, wenn Sie über das Internet einen Angriff planen. Und so kommen Sie in andere Systeme rein. Und da ist so ein FTP oder so ein alter Anschluss wie die 80, das war das ältere Protokoll für den Internetzugriff, die sind teilweise immer noch vorhanden und Sie können darauf zugreifen. Und das macht man natürlich dann gerne. Ne? Also wenn ich sowas finde, als ich war ja mal auf der anderen Seite, dann kann man sowas natürlich sehr schön ausnutzen. Und gerade wenn es dann Daten sind von Patienten, kann man das sehr schön plakativ ausnutzen. Wie wir jetzt ja auch gesehen haben bei Unimed, dem Abrechner im Bereich der Unikliniken, wo jetzt ja viele Kliniken in Deutschland wirklich ein großes Problem haben, weil wirklich Patientendaten abgeflossen sind. Also gerade ganz frisch am 24. April passiert. Und dann frage ich mich halt, warum sowas immer noch möglich ist. Also gerade so einfache Sachen schließt man eigentlich sehr schnell und direkt. Und das ist auch der nächste Punkt. Ich stelle auch laut dem Bericht stelle ich halt fest, dass die Transportverschlüsselung, das heißt, wenn ich ein Paket von A nach B schicke, muss das ja verschlüsselt werden, weil ihre personenbezogenen Daten drin sind. Und gerade auch im Bereich der Ärzte sprechen wir ja nicht nur vom Datenschutz, sondern wir sprechen ja auch vom Schutz aus dem Berufsstand heraus, also bis hin zum Strafgesetzbuch, wo in 203, 203a den Geheimnisverrat dann auch strafrechtlich verfolgt. Und da sind halt immer noch Schwachstellen, wo wir halt von einer Transportverschlüsselung sprechen, die TLS 1.1 sich nennt, die heute immer noch eingesetzt wird oder gar nicht vorhanden ist, was dazu führt, dass wir im Endeffekt dann ja eine unsichere Übertragung haben. Und das ist halt nichts Exotisches, muss ich sagen. Das finden wir auch bei anderen Systemen, also nicht nur im Praxisbereich. Aber gerade im Praxisbereich habe ich hochbrisante Daten. Und das sollte man unterscheiden zu einem Mieterverband, der im Endeffekt, jetzt sage ich mal vorsichtig, nur Mieterdaten hat. Aber ich glaube, wer eine Patientenakte bekommt, kann natürlich da schon mehr draus machen.
Hat Sie denn insgesamt alles überrascht, was das BSI da aufgeschlüsselt hat? Oder haben Sie damit gerechnet, dass auch relativ einfache Lücken existieren, durch die man in die PVS reinkommen kann?
Sagen wir mal so, mich hat es nicht gewundert, weil wir ja auch in dem Bereich die ganze Firewall-Absicherung machen und sehen ja dann auch, wie die Systeme kommunizieren und versuchen dann teilweise auch das Ganze auf einen anderen Sicherheitsstandard zu bringen, indem wir bestimmte Kommunikation einfach blocken und dann halt von verschiedenen Herstellern gefragt werden, ob wir es öffnen können, ob wir das öffnen können. Und das führt natürlich dann genau zu diesen Problemen. Und deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen dankbar für den Bericht, damit wir eigentlich das auch mal plakativ darstellen können. Und ich glaube, hier muss sich jeder Praxisbesitzer fragen, welche Software setze ich ein und was macht die? Weil letztendlich ist die Verantwortung bei der Praxisleitung, beim Arzt, und er muss den Auftragsverarbeitungsvertrag mit der Klinik, mit der Praxis schließen und den Auftragsverarbeitungsvertrag prüfen. Und da muss zum Beispiel eine Verschlüsselung muss benannt werden. Und es reicht heute nicht mehr aus, in einem Auftragsverarbeitungsvertrag zu benennen, ja, wir verschlüsseln unsere Daten, sondern ich muss schon sagen, ist die AES verschlüsselt, also ist eine Verschlüsselungsverfahren, was ich machen kann, mit welchen Verschlüsselungsversionen arbeite ich, also TLS, wie ich eben schon mal erwähnt habe. Und das ist heutzutage eigentlich Standard in professionellen Auftragsverarbeitungsverträgen, dass dies genannt wird. Genauso wie man ja immer fragt, wo gehen denn meine Daten hin, sollte man fragen, gehen die Daten überhaupt dahin und wie kommen sie an den Punkt? Und das, glaube ich, wird zu wenig befragt. Ich kann verstehen, dass man sehr viel auf Usability Wert legt und dass man sehr viel auch die Praktikabilität der Systeme im Zusammenarbeit mit den Geräten oder auch mit Laboren sich anschaut. Aber auf Grundlage auch der aktuellen Situation, auch den letzten Erfahrungen, die wir jetzt aus dem Uniklinikbereich haben, wissen wir, dass wir vielleicht auch den Security-Bereich nach vorne stellen müssen. Und nicht jedes Tool, was ich nutzen kann und dazu führt, dass ich jetzt gerade mal einen Export machen kann, ist vielleicht sicher. Und das sollten wir uns dann fragen, weil wir auch immer noch Daten Dritter verarbeiten und nicht unsere eigenen Daten.
Woran erkenne ich denn als Praxis, welche Sicherheitsstandards meine PVS benutzt? Das BSI hat ja selber gesagt, dass die Standards von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich sind. Woran erkenne ich das selber als Praxis und woher weiß ich, ist sie jetzt gut oder ist sie eher schlecht?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich spreche direkt mit dem Hersteller. Da sollte ich dann schon technisches Wissen haben, um auch zu verstehen, was das Gegenüber mir da sagt. Das andere ist immer noch die digitale Version einer technischen organisatorischen Maßnahmen, die wir dann im Endeffekt dafür nutzen können, dass wir sehen, okay, welche technischen Maßnahmen nutzt das System, um meine Daten, die Patientendaten, die Abrechnungsdaten zu verarbeiten und dementsprechend auch sicher in dem System aufzubauen. Und das ist dann quasi meistens ein 5-6 Seiten langes Dokument. Das muss ich lesen. Wenn man da so ein bisschen sich hinstellt und sagt, das verstehe ich nicht, dann gibt es eine Möglichkeit, der Teletrust. Das ist eine Webseite, wo im Endeffekt der Stand der Technik immer dargestellt wird. Und die beschreiben dann auf vielen Seiten, was man denn eigentlich heute als Standard erwarten kann, auch in hochkritischen Systemen, und sind da auch sehr weit vorne. Das heißt, wenn ich mich so ein bisschen daran entlanghangele, oder eine andere Möglichkeit wäre auch vom BSI selber, die bieten halt gerade für Verschlüsselungsverfahren oder für sogenannten Grundschutz viele Kataloge und auch Dokumente an, die ich nutzen kann für eine Praxis, um zu schauen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also wie möchte ich das Ganze jetzt aufbauen, um dementsprechend das Ganze einmal sicher zu haben, praktikabel zu haben und letztendlich auch für meine Patienten den Vorteil nutzen zu können, den die Daten bieten und damit auch eine schnelle Behandlung gewährleisten können. Letzte Möglichkeit ist natürlich, ich würde sagen die erste, aber ist natürlich, man ruft bei uns an. Und dann, wir können sowas aus dem Stegreif, weil wir es täglich machen und viele auch eine Security-Audit begleiten.
Wie viel kostet so eine Audit? Können Sie den Ärzten da so ein Pi mal Daumen sagen, was sie ausgeben müssten?
Ja, das hängt davon, also es hängt von der Größe ein bisschen ab, es hängt von der Komplexität ab. Also ich dachte so bei 800 Euro, gehen aber durchaus bis 5000 Euro hoch. Hängt, wie gesagt, von der Größe ab. Wenn Sie so ein MVZ haben mit 60 Plätzen, mit unterschiedlichen Geräteanbindungen, dann ist das halt größer. Vorteil dabei ist, sie bekommen halt ein Zertifikat hinten raus. Mit dem Zertifikat können sie dann auch gegenüber etwaigen Behörden oder Anfragen dann sagen, hier, schauen Sie mal, ich habe das alles gemacht, ist alles gut. Schwierigkeit ist letztendlich, wenn denn Lücken festgestellt werden und ich habe mich für ein System wie CGM oder Tomedo entschieden, wie wir damit umgehen. Weil der Hersteller, meiner Erfahrung, reagiert nicht sofort, wenn ein Kunde anruft und sagt, er hätte jetzt gerne eine Transportverschlüsselung auf dem Verfahren 1.3. Dann höre ich sehr oft, wir machen das in 2 Jahren oder wir machen das mit dem nächsten Update oder wir haben es eingeplant. Und das ist halt heutzutage nicht mehr ausreichend. Und wenn es dazu führt, dass man dann eine neue Auswahl ins PVS treffen muss, wird das schon etwas schwieriger. Und dann gibt's sogenannte Compensating Controls, also Controls, die ich nutzen kann, um das Ganze noch sicherer zu machen. Allerdings wirst es ja keinem mehr standhalten. Und alle Cloud-Systeme, die jetzt genutzt werden können in dem Bereich, gerade was Gesundheitsdaten angeht, unterliegen der Sozialgesetzgebung 93 aufsteigend oder 395 und 393 genannt. Dann auch die sogenannte C5-Testierung durch das BSI oder über das BSI und den Wirtschaftsprüfer, wo sie dann ein Zertifikat vom Hersteller bekommen. Und dann können sie sicher gehen, okay, wenn es C5 2020 oder das neue ist 2026 zertifiziert ist, dann habe ich erstmal mit dieser Cloud-Lösung per se einen sehr guten Grundlagenstand, um überhaupt das einsetzen zu können.
Das BSI will ja seinen Bericht als Grundlage nehmen, um einheitliche IT-Sicherheitsstandards zu etablieren. Wie realistisch ist das denn, dass solch einheitlicher Standard zustande kommt? Und warum gibt es den eigentlich bisher noch nicht?
Ich sage mal vorsichtig, es gibt's ja. Die Adressaten sind aber in der Regel nicht Praxen oder kleinere Einrichtungen. Das sind in der Regel die Großen. Also wer setzt sowas um? Aus meiner Erfahrung sind es größere Unternehmen, die dann auch eigene Bereiche für Security, für Datenschutz, generell für diesen ganzen Produkthaftungsbereich einsetzen. Da kommt einiges in die Unternehmen rein. Ich bin der Meinung, man muss die Gesetzgebung aus dem Bereich des Datenschutzes hier etwas verändern und den Hersteller mehr in die Pflicht nehmen, weil wenn ich ein System kaufe, muss ich davon ausgehen zu können, dass das sogenannte Privacy by Design und by Default ist, nämlich dass die Anwendung, die ich bekomme, nach den aktuellen Datenschutzregelungen, und wir sind jetzt 2026, also wir haben mal eben schon 8 Jahre große Erfahrung darin, umgesetzt werden können. Es wäre ein kleiner Satz, der da drin ist. Wir haben es in den Kommentaren teilweise, wenn man es liest, mit drin. Allerdings wäre es dann verbindlich für die Hersteller. Wir haben es ja gerade besprochen. Wie würden Sie sonst dahin kommen, dass eine Praxis das beurteilen kann? Und gerade wenn Sie eine Praxis eröffnen, sind mit einem Arzt, 2 MFAs, ihr müsst sie schon eine relativ teure Teammannschaft aufstellen, die damit das Ganze immer auf dem Stand hält. Und da bin ich der Meinung, es soll einen Standard geben, den haben wir. Er muss halt nur so umgesetzt werden, dass es auf der einen Seite bezahlbar bleibt, auf der anderen Seite dem genügt, was wir an Schutzgut haben. Und das ist kein großer Schritt mehr, sondern eigentlich nur etwas, was von der Gesetzgebung durchgesetzt werden muss.
Sie meinen mit dem Standard die Datenschutzgrundverordnung?
Die Datenschutzgrundverordnung, wir haben im Bereich der europäischen Verordnung haben wir den sogenannten Cyber Resilience Act, der jetzt da kommt. Wir haben die EU-Produkthaftungsrichtlinie, die jetzt kommt zum Ende des Jahres. Wir haben das Thema AI in einem eigenen Act drin und natürlich muss das alles in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden. Aber wenn wir uns mal zusammensetzen würden und würden genau diesen Punkt aufnehmen, und somit auch die Sicherheit von Herstellerseite gewährleisten können und damit auch in ein Testatverfahren kommen, was dazu dient, gegenüber dem Käufer oder der Stelle, die eigentlich ja gelernt hat, Menschen zu helfen und nicht Verträge zu prüfen, damit sie ja Rechtsanwälte geworden, das einfacher zu machen und herzustellen. Wir haben dafür Checklisten. Allerdings, wie gesagt, ist das Ganze so stark im Wandel und geht so schnell, weil es halt auch diese ganzen Cyberangriffe gibt. Und da muss man halt in der Auswahl leider Gottes heute immer noch sehr vorsichtig sein. Aber ja, ich bin ein Verfechter von einem Standard, genau wie in der Dateninteroperabilität, auch im Security-Bereich, dass das der Mindeststandard ist, den ich als Hersteller und Aufbau und natürlich als Praxis auch dementsprechend darstellen muss. Ohne jetzt die Praxen in eine Kostenfalle zu locken, weil ich denke, das kann dann auch, wenn der Hersteller schon geleistet hat, auf einem etwas günstigeren Bereich dann übergehen.
Gibt es denn gegen die Hersteller kein Druckmittel, diese Sicherheitsstandards zu garantieren? Ist das nicht irgendwo in irgendeinem Gesetz oder in irgendeiner Verordnung festgeschrieben, dass sie doch eigentlich die Gesundheitsdaten schützen müssen?
Nee, doch. Also das gibt's schon letztendlich. Ja, also da es ist nicht so, dass die frei arbeiten, walten, schaltenden, aber wo kein Kläger, da auch kein Richter. Das heißt, ich muss mich ja damit auskennen, damit ich im Endeffekt das Ganze auch darstellen kann und an Hersteller sagen kann, so geht's nicht. Und der Weg, der das BSI jetzt gewählt hat, ist ja der erste Weg, um das mal plakativ darzustellen. Ich glaube, wenn, weil ich eine Praxis aus der Eifel hingeht und sagt, liebe CGM, das, was du da machst, ist alles nicht sicher, dann sagt die CGM, pass mal auf, so. Ohne jetzt ein Shaming oder Blaming gegen die CGM zu machen, das ist einfach nur ein Beispiel, dann sagen die ja, sehr schön, ähnlich wie Microsoft, dann nehmen wir das mal auf, wie ich eben sagte. Und das ist jetzt nichts, wo ich dann auch einen Klageweg oder irgendwas beschreiten kann, weil es jetzt kein spezielles Gesetz dazu gibt, weil da muss ich ein Gutachten haben und sie wissen, wie lange das dauert. Und das ist, glaube ich, die Problematik, die dahinter steht.
Was ist denn mit der KBV-Sicherheitsrichtlinie? Welche Auswirkungen hat die denn auf die ganze Sicherheitsdiskussion?
Das ist halt eine Sicherheitsrichtlinie, ne? Ja, also es ist eine Richtlinie, die ist sehr gut. Ja, will ich auch gar nicht schlecht reden, aber es ist halt eine Richtlinie. Und eine Richtlinie ist eine Schnur, wo ich mich dran entlanghangel, um im Endeffekt etwas zu machen. Und wenn ein Dritter den Ärzten dann sagt oder den MFAs, die verantwortlich sind, ja, das ist jetzt alles sicher und entspricht der KBV-Sicherheitsrichtlinie, dann ist das ja kein Testat, sondern ist das etwas, was ich letztendlich einfach als Aussage habe. Und das ist halt die Thematik. Wir haben viele Richtlinien. Wir haben Richtlinien vom BSI, wir haben Richtlinien, die wir aus den einzelnen rechtlichen Bereichen haben. Das ist halt leider noch zu locker. Es gibt ja auch von verschiedenen anderen Verbänden Richtlinien, die vorgeschlagen sind. Das wird halt alles so ein bisschen, ja, leider nicht hart genug betrieben. Also das, was man jetzt gemacht hat im Bereich der SGB-5-Regulierung, dass man gesagt hat, okay, wenn ihr ein Cloud-System betreibt, das Artikel 9 Daten, also hochsensible Daten verarbeitet, bereitstellt, speichert, dann müsst ihr ein gewisses Sicherheitsniveau haben und verweist dann auf den C5-Standard. Das sollte man vielleicht für generell alles machen, was in diesem hochsensiblen Bereich unterwegs ist.
Gibt es denn einen Grund dafür, warum man das jetzt nur für die Cloud gemacht hat und nicht auch für andere Komponenten in der Praxis? Ist Ihnen da etwas bekannt?
Die Thematik da ist letztendlich, dass man ja in die Freiheitsrechte so ein bisschen eingreift. Also nicht das Grundrecht der Freiheit, aber wenn man so als Praxisbeginner anfängt, möchte man vielleicht Apple-Geräte haben, die einfach schick sind und gut aussehen und weiß sind. Also wir diskutieren in unseren Angeboten und Besprechungen vor Ort bei Kunden sehr oft über Farben der Geräte, über Größe der Geräte. Und da ist so die Thematik, wenn man jetzt hingeht und sagt, ich sage dir, pass auf, du musst das so und so aufbauen und damit scheiden dann schon Hersteller aus, wird es eher schwierig in diesem persönlichen Bereich das zu machen, weil es ja auch das die eigene Entscheidung ist, ja. Und da kann ich halt schlecht vorschreiben, wir müssen jetzt alle Windows nehmen, weil Windows damit kompatibel ist. Wir müssen ja alle Mac nehmen, weil das damit kompatibel ist. Oder wir sagen, am sichersten ist Linux, wobei wir jetzt ja auch da wissen, dass Linux nicht sicher ist, weil wir so ein paar Bereiche haben, die schon ältere Lücken aufgedeckt haben. Und ich denke, da ist so die Thematik und auch der größte Widerstand in Eingriff in die persönliche Entscheidungsfreiheit. Wie starte ich meine Bereiche aus? Wie starte ich meine Systeme aus? Und wir erleben es auch tagtäglich, die Nachfrage nach den Passwörtern. Da wird empfohlen, 12 Zeichen, hochkomplex. Der eine sagt, lassen Sie es auslaufen. Der andere sagt, benutzen Sie lieber nicht den Auslauf, weil dann wird einfach hochgezählt. Da gibt's ja auch kein Gefühl, sondern es gibt da glaube ich, kommt immer der Bereich Praktikabilität, Usability gegen den Bereich Sicherheit und vielleicht auch ein Stück Gewohnheit, wie ich mit dem System arbeite. Und viele, die halt dann wechseln, in so eine Selbstständigkeit und dann auch Personen mitnehmen, sind natürlich Systeme gewohnt, mit denen wollen sie weiterarbeiten. Und ich würde ja dann hingehen und würde sagen, okay, ich muss erstmal ein Zertifikat grundlegend haben, was ich bei der Gematik habe, ja, grundlegend haben für ein PVS-System. Und damit kann ich an den Markt gehen. Und damit scheiden dann wahrscheinlich schon viele aus, weil nur die Großen sich die Kosten leisten können, um das so umzusetzen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Kohärenz zwischen den Bereichen und zwischen den Themen, die wir einfach letztendlich haben und wo es dann auch so in die Entscheidungsfreiheit, welches System ich nehme, mit hineingehe. Wenn man mich fragt, wäre es wichtig, dass die Hersteller mehr verpflichtet werden, weil ich glaube, das würde in vielen Bereichen einfacher werden. Und es müsste halt so sein, dass das, was neu aufgedeckt wird, wie zum Beispiel vorgestern die Thematik, dass dann Komprimierprogramm Self-Insip, was in vielen Praxen genutzt wird, um Berichte kleiner zu machen und zu versenden und mit Passwort zu verwenden, wird einfach gehackt und es ist eine alte Lücke, die schon lange bekannt ist. Und daraus resultierend müsste ich natürlich jetzt alle unsere Kunden anrufen, müsste sagen, machen wir das Update, wenn es das schon gibt, oder ändere von 7-Zip auf ein anderes Programm. Und ich glaube, das ist eher die Thematik, die ich natürlich auch berücksichtigen muss. In vielen Einrichtungen ist es so, dass ich auch teilweise auf Hardware und Software treffe, die von 1986 ist. Also da hat sich seitdem nichts mehr getan. Und ja, dann haben wir vielleicht für Windows XP ein Update gemacht, aber nicht gehört, dass Windows XP schon lange keine Updates mehr hält. Und das ist so ein Problem. Und dann kommen wir natürlich auf die letzte Ebene. Der Staat macht es ja auch vor. Also wenn die Schlagzeilen hier in Berlin lauten, dass wir weiterhin Windows 7 behalten, dafür eine höhere Summe an Microsoft zahlen, ja, dann ist vielleicht der andere Bereich, wenn ich in der Praxis sitze, wo ich dann für Medizingeräte viel Geld ausgebe, für IT sehr viel Geld ausgebe und dann höre, dass andere, die uns eigentlich die ganze Gesetzgebung geben, die umgehen und das Ganze mit Steuergeldern bezahlen, etwas schwierig.
Sie sprechen etwas an, was ja auch das BSI dann gesagt hat, Sie haben ja wirklich nur die PVS-Systeme untersucht, ohne die anderen Komponenten, die in der Praxis vorhanden sind, auch noch zu berücksichtigen. Da gibt es ja sicher aus Ihrer Erfahrung heraus genug Einfallstore für Cyberkriminelle, um an die Daten von Praxen zu kommen. Können Sie uns sagen, welche Tore das sind, die oft vorhanden sind in den Praxen und die Sie dann wieder schließen müssen?
Ja, also sehr oft stelle ich fest, dass wir mit WLAN-Bereichen arbeiten. Das heißt, Sie haben ja heutzutage, wenn Sie in die Praxis gehen, haben Sie stetig sogenannte Patienten-WLANs. Ja, und dann logge ich mich da ein in so ein Patienten-WLAN und kann auf die Systeme der MFA zugreifen. Das heißt, sie sind gar nicht getrennt. Man hat einfach nur ein zweites WLAN aufgemacht und ja, damit ein Passwort, jetzt sagen wir salopp, herzlich willkommen. Ja, habe ich auch schon erlebt. Oder schön, dass Sie da sind, war auch ein Passwort. Was natürlich vom Grund her schon eine Lücke letztendlich ist. Dann wird immer mehr über die WLAN-Thematik gesprochen. Es wird also auch die ganze Telefonie auf WLAN umgestellt. Es wird die ganze Infrastruktur auf WLAN umgestellt. Was von der Flexibilität kann ich das verstehen, aber was natürlich dann auch bedeutet, dass selbst ein MRT, also ein radiologisches Gerät, auch mit solchen Zugängen angeschlossen ist. Und daraus resultierend habe ich dann, wenn ich so ein Einfallstor habe, und das ist eines der größten, die ich kenne, sehr schnell Zugang zum System, kann alles machen. Ich finde sehr oft schlecht gepatchte Systeme bis hin zu gar nicht gepatchten Systemen. Das heißt, man hat es einmal eingerichtet und ist dann nach Hause gegangen, weil die laufen ja noch. Und jeder Patch kostet Geld und bedeutet Ausfall. Wartungsverträge sind oft Fremdwörter. Das ist so eine Thematik, die ich sehr oft höre. Ja, und dann habe ich halt immer noch den höchsten Bereich. Das ist halt die Trennung, also die Auftrennung, wenn ich als MFA, drei MFAs, die arbeiten sehr oft mit dem Konto MFA und 1, 2, 3, 4, 5. Weil ich kann ja da weitermachen, wo die andere aufgehört hat. Dass das heute auch anders geht, wissen sehr viele nicht. Das ist gang und gäbe und ist eine der größten Einfallstore, die ich direkt am Rechner sehe oder auch in den Systemen sehe. Ich habe keine Passwortvorschrift, das heißt, das Passwort ist einfach sehr leicht und wird dann auch noch zwischen den einzelnen Personen herumgereicht. Und stellen Sie mal vor, jetzt geht eine Person hin, verlässt die Praxis, wechselt in eine andere, vielleicht nicht in so einem guten Verhältnis gegangen. Ja. Auch danke dafür. Ich kann ja mal nachgucken, weil geändert wird das nicht. Also die ganzen Standards, die man eigentlich aus den größeren Unternehmen kennt, sind die Einfahrtstore, die bei kleinen Unternehmen respektive Praxen sehr oft noch vorhanden sind. Und die Aussage, ja, aber es läuft ja. Und wenn Sie jetzt das Update machen, nochmal Ausfälle, kann es sein, dass danach was nicht funktioniert. Ja, das ist so. Ja, aber letztendlich, wenn Sie die Änderung nicht vornehmen, dann ist es halt so, dass Sie angreifbar sind. Und wenn Sie angreifbar sind, dann kann es auch mal vielleicht von 2 Stunden Ausfall, die Sie durch ein Update haben, zu einem Ausfall von mehreren Wochen kommen, weil Sie halt verschlüsselt sind.
Was raten Sie Praxen dann bei dem Passwort, dann, dass wirklich jeder Mitarbeiter ein eigenes Passwort hat?
Ja.
Egal, ob es dann ein bisschen umständlich wird, vielleicht in der Handhabung.
Nee, das haben wir, also eigentlich haben wir das nicht mehr. Wir haben ja heute, also wir haben damals schon mit Serversystemen gemeinsame Laufwerke gehabt. Ja, konnte auch schon, also wann habe ich angefangen, vor 30 Jahren, konnte ich ja auch schon Daten gemeinsam ablegen. Heutzutage kann ich an den Daten sogar gemeinsam arbeiten. Das heißt, ich kann es via Übergabe in den meisten Systemen dann auch an meine Kollegin übergeben und die braucht nicht mein Kennwort, um reinzukommen. Hier sage ich eigentlich, das ist ja nichts anderes wie Ihr PIN von der EC-Karte. Wenn jetzt etwas passiert, Sie haben einen Angriff, dann kommt die Forensik und die Forensik wird Ihnen sagen, Moment, ich habe hier einen Log, 17.32 Uhr, da waren Sie am System, Sie sind da schuld. Und dann beweisen Sie mal den Forensiker und den Rechtsanwälten oder auch für die Versicherung folgend, dass Sie das nicht waren. Dann müssen Sie schon gute Argumente haben. Dann können Sie ein paar Mal sagen, ja, aber meine Kollegin wusste auch das Kennwort. Ja, aber Ihre Kollegin wird Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, es war ich. Und das sind so Sachen, die letztendlich menschlich total verständlich sind im Praxisalltag, in der Hektik und den Druck, den alle haben, da sind. Aber dann muss ich meine Praxis halt so aufbauen, dass ich mit Übergaben arbeite, dass ich mit gemeinsamen Laufwerken arbeite, dass ich meinetwegen auch mit einem Postfach arbeite, was ich freigebe, allerdings nicht auf persönlicher Ebene.
Wie viel kostet es denn Ihrer Ansicht nach, um eine Praxis vernünftig abzusichern gegen Hacker, Cyberkriminelle? Und ist es überhaupt möglich, eine Praxis so gut abzusichern, dass gar nichts mehr passiert? Das glaubt man ja eigentlich nicht. Vor dem Hintergrund, dass jetzt ja auch die KI schon Hackern hilft, die ganzen offenen Stellen zu finden in den Systemen.
Genau, also ich glaube, dass das Märchen, dass wir 100% Sicherheit erreichen, das haben wir nicht. Wir können sehr gut absichern. Wir können eigentlich auch davon ausgehen, dass wir eine sehr hohe Prozentzahl erreichen in der Sicherheit. Allerdings muss man immer bedenken, wenn eine Schwachstelle gefunden wird, wird diese Schwachstelle in der Regel erst dann geschlossen. Das heißt, vorher kannte keiner diese Schwachstelle. Bedeutet auf der anderen Seite, ich sollte halt immer schauen, dass ich halt vielleicht etwas verzögert, aber relativ zügig das einspiele, was mich schützt und von der Firewall beginnt, um den Schutz nach außen und nach innen zu haben, bis hin zu einem sicheren Praxissystem alles zu unterlegen und dementsprechend auch die Trennung zwischen Medizinnetzwerk, Patientennetzwerk und internem Netzwerk vorzunehmen, um da auch nochmal abzuschotten. Da gibt es ganz viele Maßnahmen, letztendlich ein bunter Blumenstrauß, den man zusammenstellen kann. Von den Kosten hängt es auch immer von der Größe ab. Ja, Sicherheit ist teuer. Das ist leider so. Hängt aber damit zusammen, dass die ganzen Sicherheitsfirmen, die jetzt Virensoftware herstellen, die Firewalls herstellen, natürlich versuchen immer vorne dabei zu sein, eigene Hacker beschäftigen, die ihre Systeme auch testen. Die müssen ihre Zertifikate bereitbringen, die müssen ISO-Zertifizierung haben, die müssen eine C5-Zertifizierung haben. Ansonsten dürfen sie auch in bestimmten Umgebungen gar nicht eingesetzt werden. Das kostet alles Geld. Eine Hausnummer da dran zu schreiben, gerade in Euro, ist halt immer schwierig. Ja, also da kann man durchaus mal davon ausgehen, wenn ich eine Standardpraxis habe, einen Arzt, 2 MFAs, mit WLAN, mit einer kabelgebundenen Infrastruktur, mit einer Abtrennung der Netzwerke, mit einer Firewall, mit einem eigenen Server, dann liegen sie schon bei, ich würde sagen, bei 30.000 Euro in der Erstanschaffung. Und dann kommen die Wartungsverträge dazu.
Stolze Summe, aber die sollte man sich wahrscheinlich schon leisten.
Ja, man muss das ja aufrechnen. Letztendlich kann ich ja eigentlich sagen, wenn ich 3 Wochen lang nicht in der Lage bin, meine Praxis zu betreiben, oder sagen wir 2 Wochen, um es kürzer zu machen, und muss da mal die Personalkosten, die Ausfallkosten, alles dagegen rechnen, auch wenn die Versicherung vielleicht zahlt, dann ist das wahrscheinlich in der Erstanschaffung sehr viel Geld, aber im zweiten Blick vielleicht gut eingestellt und dementsprechend angeschafft.
Herr Nelles, was raten Sie denn den Praxen jetzt nach dem Bericht des BSI? Sollte man an seinen Hersteller herantreten und fragen, was sie für Standards verwenden, sich irgendwas schwarz auf weiß geben lassen zum Abheften?
Ich würde aus meiner Sicht als Schritt 1 mehr Zeit in die Auswahl des Praxissystems stecken, um ja auch daraus eine Essenz ziehen zu können, zu schauen, wer ist nicht nur in Usability, sondern auch in Sicherheit stark. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, ich muss mir den sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag und die damit verbundenen technischen und organisatorischen Maßnahmen anschauen. Wenn ich sie nicht verstehe, muss ich mir leider einen dazu nehmen, der es versteht. Und da aber auch einen, der es damit auskennt, ist meine Einschätzung. Nichtsdestotrotz sollte man sich selber auch schulen mit dem neuen System, weil letztendlich kommen immer mehr KI-bezogene Systeme auf den Markt oder werden ergänzt in den aktuellen Bereichen. Also da sollte ich mich auch auskennen, gerade wenn ich es auch nutzen möchte. Das ist aus meiner Sicht einer der gerade wichtigsten Themen, auch nach vorne gesehen, auch für meine Mitarbeitenden, die dann natürlich auch eine KI nutzen können. Und da kommen wir auch sehr viel weiter nach vorne und können auch viele Routineaufgaben in die KI verlagern, sehe ich sehr große Chancen. Und ansonsten, ja, es gibt ja durchaus Verbände, ja, ob es Dachverbände sind oder ob es generell ein Bundesverband ist. Wenn Ihnen was auffällt, sollte man sich da schon zusammentun und sollte es vielleicht auch mal in einer gemeinsamen Vorlage dem Bundesverband vorlegen, der dann vielleicht mehr ausrichten kann, als wenn man als einzige Praxis oder als 2, 3 Praxen an einen Hersteller rantritt. Ja, auch ein Hersteller kosten, und das ist mir klar, aber ich denke, wir sollten in 2026 mindestens auf dem Stand von 2026 sein, wenn man Geräte verkauft.
Es gibt ja Übersichten mittlerweile, welche PVS gibt es am Markt und welche werden viel genutzt von den Ärzten und auch weiterempfohlen. Gibt es denn solche Websites oder Übersichten auch für die Sicherheitsstandards der PVS?
Nein, also mir nicht bekannt. Mir absolut nicht bekannt. Vielleicht wäre es mal ein guter Tipp, als Folge hierzu zu machen. Aber wie Sie ja auch schon eingangs sagten, es ist vielleicht nicht einmal so schnell gemacht, weil auch viele Informationen nicht freigegeben sind. Und an Demo-Versionen der einzelnen PVS-Hersteller ranzukommen, die man dann nutzen kann, um einen Angriff zu fahren, zu schauen, was passiert da, wie gut sind die. Ich weiß nicht, ob das so einfach gelingt, sagen wir es mal freundlich.
Also man müsste sich, wenn man sich für ein bestimmtes System interessiert, erstmal den Hersteller anschreiben und ihn fragen, was benutzt du eigentlich als Standard?
Genau, also es gibt ja durchaus, also auch da kann man vielleicht KI nutzen. Ja, also gerade es gibt ja im Bereich Cloud jetzt mittlerweile den Legal-Bereich, der ist schon relativ gut. Der kann auch rechtssicher gut formulieren. Und wenn man da einen guten Prompt, also einen Eingabe macht und sagt, okay, gib mir mal bitte eine Checkliste zurück, die alle rechtlich notwendigen Einstellungen eines PVS-Systems darstellt und mach dies bitte als Checkliste, dann werde ich schon ein relativ gutes Ergebnis bekommen. Und das kann ich ja meinem PVS-Anbieter dann geben und sagen, das sind meine Mindestvoraussetzungen, die ich gerne hätte. Und das vergleiche ich dann auch noch mit dem Auftragsverarbeitungsverzeichnis und den TOMS. Und dann, ja, schaue ich mir das mal an. Und wie gesagt, dann kriege ich vielleicht auch ein Bild, wenn ich denn eine Antwort kriege. Ja. Vielleicht bekomme ich auch keine Antwort, weil ich dann als nicht gern gesehener Kunde gelistet bin. Keine Ahnung. Also ganz, ganz vorsichtig, aber das schafft ja durchaus Arbeit auf einer Herstellerseite, die, glaube ich, heutzutage so nicht bedient ist.
Wenn ich keine Antwort bekomme, sollte ich über einen Wechsel nachdenken.
Genau. Also grundsätzlich gilt ja auch aus der DSGVO die Regel heraus, wenn Sie in den Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und technischen organisatorischen Maßnahmen Schwächen feststellen, müssen sie diese Schwächen für sich bewerten und nach Artikel 35 DSGVO eine sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung machen. Und kommen sie dann zum Schluss, dass die Gesundheitsdaten nicht geschützt sind, dann dürfen sie eigentlich per se mit denen nicht zusammenarbeiten. Das muss man leider so sagen. Also ist der nicht gesetzeskonform, dürfen sie nicht zusammenarbeiten, weil sonst haben sie ja wieder einen schwarzen Peter.
Bei der Versicherung nachher? Oder wo habe ich den schwarzen Peter dann genau?
Naja, letztendlich, die Versicherung ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist dann nun wirklich auch die Strafrechtsbehörde 203. Sprich, wenn ich halt nicht geprüft habe, ob die Patientendaten, die ich verschicke, und ich mache es jetzt nicht über die Telematikinfrastruktur, sondern schicke es halt einfach einem Kollegen raus mit dem kompletten Radiologiebericht, das wird abgefischt, dann bin ich halt nicht nur im Bereich der Produkthaftung oder im Bereich der eigenen Haftung auf Grundlage von Datenschutz, sondern da geht es ins Strafrecht. Das nennt man Geheimnis verwahrt und dementsprechend greift da der StGB 203 und 203a bei der LFA zum Beispiel, weil ich muss mich mit dem System auskennen. Das meinte ich eben mit Schulung. Ich muss mich schon darauf schulen lassen, was bedeutet das. Ja. Nichtsdestotrotz sage ich immer, ich habe ja bewusst diesen Beruf gewählt, um mit dem ganzen IT-Bereich nichts zu tun zu haben. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich da auch Hilfe sucht.
Ein schönes Schlusswort, Herr Nelles. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.